Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Königsmörder-Podcasts, euer Buchclub auf die Ohren. Es ist Fantasy Friday und mir gegenüber sitzt die unglaublich kleine Nathalie.
Und mir gegenüber sitzt der fantastisch lachsige Mauri. Telu zum Gruße.
Wir sind zwei wichtigtuerische Wachen, die die Buchdeckel der epischen Königsmörder-Chronik von Patrick Rothfuss bewachen.
Jede Woche verteidigen wir waghalsig die Kapitel dieser Buchreihe. Mauri kennt sie in- und auswendig und ich erlebe sie zum allerersten Mal.
Heute besprechen wir Kapitel 63 und 64. Das sind die Seiten 601 bis 626 in der deutschen Hardcover-Ausgabe des Klettkotter Verlags. Nathalie, bist du schon mal vom Pferd gefallen?
Dafür müssten diese unproportionalen Viecher erstmal mir gefallen. Jetzt schauen wir aber, wer Quoth einen Gefallen schuldet. Giddy up mit Band 2, die Furcht des Weisen, die Königsmörderchronik.
Zweiter Tag. Das stählerne Ala. Was zuletzt geschah? Kapitel 63, der goldene Käfig. Das Misstrauen des Mäher gegenüber Quoth wächst weiter. Als Quoth ihm diesmal den Arzneitee zubereitet, fordert ihn Elveron auf, selbst davon zu trinken. Kurz darauf, bei Caudicus, spürt Quoth, wie ihn der mit Laudanum versetzte Tee allmählich benebelt. In diesem Zustand unterläuft ihm ein unaufmerksamer Fehler, den Caudicus mit verdächtigendem Blick bemerkt. Zum ersten Mal beschleicht Quoth der Gedanke, dass er besser fliehen sollte, solange es noch möglich ist.
Kapitel 64 – Flucht. Am nächsten Morgen entdeckt Quoth eine Wache vor seiner Tür, mit dem Befehl, ihn überall hin zu begleiten. Kurzerhand schleicht er sich durch das Fenster hinaus und begibt sich in die Unterstadt, um Denna zu treffen. Mit ihr verbringt er den restlichen Tag, doch seine Freude schlägt in Bestürzung um, als sie erzählt, endlich einen Schirmherrn gefunden zu haben. Es ist Lord Esche, derselbe Mann, der sie damals auf der Hochzeit in Treben bewusstlos geschlagen hat. Zu Quoths Sorge trägt Denna nun auch neue Verletzungen, die Fragen aufwerfen.
Zurück im Schloss erwartet ihn eine weitere unschöne Überraschung. Zwei Wächter postieren sich nun dauerhaft vor seiner Tür. Einer soll ihn ständig überwachen. Wutentbrannt sucht Quoth den Mäher persönlich auf, um ihn zur Rede zu stellen. Doch Elveron duldet das überhaupt nicht und will seine Unverfrorenheit gerade bestrafen lassen. Da tritt Stapes aus dem Nebenzimmer mit einem toten Flittich in der Hand. Offenbar hatte er in den vergangenen Tagen heimlich Dutzende verendete Vögel durch Lebende ersetzt.
Nun erkennt der Mäher die Wahrheit und handelt sofort. Er befiehlt Hauptmann Dagon, Caudicus unverzüglich festzunehmen. Doch bei der Festnahme stellt sich heraus, dass Caudicus bereits geflohen ist. Quoth steht dennoch wieder fest in der Gunst des Mäher. Als er in seine Gemächer zurückkehrt, überreicht ihm Stapes voller Dankbarkeit einen weißen Ring, eingraviert mit des Kammerdieners Namen.
Boah, hier hat es, als wir angefangen haben mit dem Podcast, richtig gedonnert und auch zwischendurch geblitzt, während wir die Zusammenfassung vorgelesen haben. Und das hat mir so Aufschwung gegeben, richtig dramatisch zu klingen.
Ja, ich finde es schön. Wir kommen auch langsam in die Herbstphase.
Ja.
Und die verbringen wir ja am liebsten im Unterding.
Ja. Da sollten wir jetzt Unterschlupf suchen bei dem starken Regen.
Im Unterding. Tauschen und austauschen.
Der perfekte Podcast beginnt im Unterding. Hier gibt es allerlei Off-Topic zu entdecken. Wir können mitgebrachte Dinge tauschen und uns über andere Dinge austauschen. Alles ganz gemütlich. Und ich frage dich, Nathalie, was hast du mir denn heute mitgebracht?
Feucht vom Gewitter, frage ich dich, warte, sag mal so nicht sagen. Was hast du mir mitgebracht?
Fuiba.
Geht schon wieder los hier.
Ich habe dir etwas Lebendiges mitgebracht.
Oh, was steckt denn da drin?
Silber. Und zwar habe ich dir ein paar Infos über Quecksilber und Quacksalber mitgebracht.
Yes! Das ist alles, was ich jemals wollte.
Und Quecksilber nennt man auch lebendiges Silber, weil Queck von dem mittelhochdeutschen Queck lebendig kommt. Obwohl ich immer wieder dazu sagen muss, diese Übersetzung aus Mittel- und Althochdeutsch sollte man immer mit Vorsicht genießen, weil das ist eine nachträglich konstruierte Sprache.
Heißt es tatsächlich Quicksilver auch im Englischen? Also wie der Superheld? Wahrscheinlich, ne?
Ja.
Das ist ja... Da ist es ja noch deutlicher. Verrückt. Ja.
Also, Quecksilber ist das chemische Element Symbol Hg. Mhm. Hydragyrum. Mhm. Ordnungszahl 80. Und es ist ein Metall, das bei Raumtemperatur flüssig ist. Mhm. Eigenschaften Schwermetall, silbrig glänzend und giftig. Dämpfe und Salze sind hochtoxisch von Quecksilber. Früher wurde es in Thermometern benutzt, in Barometern, in Amalgam für Zahnfüllung. Mhm. Und Goldgewinnung. Hattest du noch eine Amalgamfüllung?
Nee.
Ich schon. Die mussten, irgendwann musste, ich glaube, ich hatte 2 oder so, okay, oder 3 als Kind irgendwann mal bekommen und die musst du irgendwann austauschen, oh ja, gegen, okay, neue. Verstehe. Und ist heutzutage natürlich wegen der Giftigkeit weitestgehend verboten bzw. stark eingeschränkt worden.
Geil.
Dann Quacksalber, der leider überhaupt gar nichts mit Quecksilber zu tun hat, aber vielleicht hatten Quacksalber früher Quecksilber.
Verstehe. Wir biedern uns jetzt hier auch noch den Physik- und Chemielehrenden an.
Ja, also heutzutage benutzt man es abwertend für Scharlatane. Also jemanden, der vorgibt, medizinisch helfen zu können, ohne wirkliche Kenntnisse. Das heißt, wir haben ja mehrere Quacksalber, sogar die anerkannt,
ja,
Dienste anbieten. Herkunft Quack ist nämlich Althochdeutsch von Quacken, was bedeutete prahlen, aufschneiden, lautes Rufen.
Alfred Jodokus Quacksalber.
Ja, ja, also Quack, 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 mhm, sagte der Quacksalber. Und Salber ist halt jemand, der Salben zubereitet.
Ja, das macht ja sogar Sinn.
Also ein Quacksalber war jemand, der auf dem Markt seine Heilsalben laut anpries. Kommen Sie hierher.
Da muss ich sehr stark an Sweeney Todd denken.
Ja, Sweeney Todd, die tolle Szene mit, ja, Borat. Der Begriff hat sich verfestigt für Kurpfuscher, steht hier noch. Das finde ich ja sehr lustig, weil Kurpfuscher ist das nächste tolle Wort.
Kurpfuscher finde ich auch richtig gut einfach.
Ja, kommen wir pfuschen.
Pfuschen, ja, und Zutschen hat eine ähnliche
Qualität, ein ähnliches Gefühl.
Ja.
Ein Je ne sais quoi. Ein Je ne sais Quacksalber. Und das geht auch in den Merch-Shop. Naja, nice. Und das waren 2 kleine Trivia-Facts, ja, die ich dir heute mitgebracht hatte.
Gut, das ist sehr, sehr schön.
Was hast du mir mitgebracht? Hoffentlich was auch Lebendiges, Flüssiges.
Ich habe dir Empfehlungen mitgebracht.
Und was steckt da drin?
Abgehakte Checkboxen.
Du hättest jetzt auch selber sagen können, weil Silber ist ja Reden und Schweigen ist ja Gold.
Verstehe.
Naja, mach einfach weiter.
Ja, warte, darüber muss ich kurz nachdenken. Also ich habe ja dieses Jahr viel zu wenig gelesen eigentlich. Eigentlich wollte ich deutlich mehr lesen, weil die paar Kapitel hier...
Das sagt
hier
man immer.
Kann man ja kaum zählen. Deswegen habe ich natürlich alle meine 40 neuen Bücher, die ich mir trotzdem übers Jahr gekauft habe, mit in den Urlaub genommen. Habe aber 2 Dinge angefangen. Das eine ist Vedora von Markus Heinz, heißt der gute Mann, glaube ich auch, der die Zwerge geschrieben hat. Da geht es um so Wüste, also insgesamt Wüstenstadt. Wenn man das im Sand liest, richtig, richtig geil. Macht viel Spaß. Ich glaube aber, da bin ich so ein bisschen in die Patrick Rothfuss-Falle getappt. Weil ich habe natürlich beim ersten Band gedacht, ach, guck mal, ein einziger Band. Dann habe ich Band 2 mir noch dazu kaufen müssen. Und jetzt merke ich, es ist vermutlich nicht abgeschlossen. Fuck my life.
Also ein RFF.
Ja. Das macht mich traurig. Und dann habe ich noch von meiner besten Freundin, Gott hab sie selig, die jetzt, also
sie lebt nicht noch. Gut,
die lebt noch, ja. Aber sie,
das heißt, die benutzt das ganz komisch.
Gerade, ich weiß, das kann man eigentlich immer sagen. auf jeden Fall liest sie gerade unwahrscheinlich viel und hat mir Zepter aus Licht vorgeschlagen. Es ist leichte Lektüre, aber du kannst dir vorstellen, dass Natalie sehr gehypt ist, wenn es um eine Grabräuberin geht, die für einen Engel was wieder beschaffen soll und deswegen die ganze Zeit mit Mythen und Legenden in Einklang kommt und dann auch noch ins britische Museum für so ein Heist-Gedöns muss. Weißt du, es ist einfach mein feuchter Tomb Raider-Traum auch. Das macht mich sehr, sehr glücklich. Da bin ich jetzt mit dem ersten Band durch und kann für... Es ist so typische Booktalk-Girl-Book-Shit, glaube ich. Also ohne den Smut. Das ist natürlich für unsere sehr männlich dominierte Zuhörerschaft vielleicht nicht das Richtige.
Ich wollte jetzt die Frage der Fragen stellen, Nathalie. Ja. Ist wichtig. Interessiert unsere ZuhörerInnen brennend.
Ja.
Empfiehlst du diese Bücher, weil es die einzigen Bücher sind, die du gelesen hast, oder weil sie wirklich gut sind?
Das ist absolut korrekt. Nee, weil das die einzigen sind. Aber tatsächlich fand ich sie nicht schlecht. Die Isa musste tatsächlich, sie schrieb mir letztens, ich habe ein Buch gerage quitted. Und das ist schon, da, dass man das schafft, ist, also ich kann auch so eine Blacklist machen. Weißt du, wo die schlimmen Bücher draufkommen, wenn du magst.
Dann schauen wir doch jetzt mal, ob wir dieses Buch Rage quitten nach diesen zwei Kapiteln, Nathalie.
Das steinerne Herz.
Analyse. Nun sind wir tief im steinernen Herzen. Das ist der Teil des Podcasts, in dem wir von oben nach unten durch die Kapitel gehen und das Gelesene besprechen, analysieren und darüber philosophieren. Es hat leider aufgehört zu donnern, aber ich möchte weiterhin so tun, als würde es.
Das ist in Ordnung.
Ja.
Ja, bei uns hat es sich eigentlich beruhigt eher. Ich hatte, als ich gelesen habe, den Donner im Hintergrund. Und ich muss sagen, die Kapitel sind auch relativ juicy. Ich glaube, es gibt viel zu entdecken. Und ich habe bestimmt auch ganz viel überlesen, wie das so meine Art ist. Wir starten mit Kapitel 63, der da, was da heißt, der goldene Käfig. Und das,
The Gilded Cage.
Das ist natürlich aus verschiedenen Perspektiven mal wieder spannend. Genau. Wobei, also im Grunde genommen können wir das ja fast zu jedem Kapitelnamen sagen, weil es ja immer dasselbe ist, dass es auf Quoth oder aber auch auf andere Figuren zutrifft. Hier haben wir natürlich den goldenen Käfig mit den Vögeln, der ein großes Motiv in diesem Kapitel ist, aber eben auch, dass Quoth eigentlich sein Zimmer ja nicht verlassen darf, ist ein goldener Käfig.
Das ist korrekt. Das Toll. Ist die Magie der Worte.
Ja, so nämlich.
Er bestellt sich wieder Braddon aufs Zimmer und dann zocken die so oft, dass nach einer Weile auch die Diener das Brett einfach stehen lassen, weil die keinen Bock haben, immer wieder alles hin und her zu schleppen.
Verstehe ich halt
Fair.
Auch.
Fair.
Ja. Machst du nichts. Ja, und es hat aber, also Caudicus hat anscheinend anderen Leuten auch noch erzählt, dass Quoth da irgendwas zusammenschreibt. Und jetzt kommen ganz viele Leute, die ihm Fragen stellen, aber auch ganz viele, die einfach XOXO ihren Gossip loswerden wollen.
Ja, und dann hat er irgendwann eine ganze Sammlung mit Gossip.
Ja, weil er einfach sagt, ja, schreib mir das auf und lass mir das zukommen, weil er sich den ganzen Shit halt auch nicht anhören möchte.
Nee, aber dann kann er irgendwann mal Doomscrolling betreiben, wenn er richtig Langeweile hat.
Geil. Einfach wie im Burnbook veröffentlichen.
Auch so ein bisschen wie durch den Fernseher zappen, aber es läuft nur scheiße.
Oh, bitter. Wenn man einmal anfängt zu zappen, ist sowieso vorbei. Ist wie bei Musik auch.
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals gezappt habe.
Zippity-zapp. Echt nicht?
Obwohl, ich glaube, man könnte das, wie ich YouTube benutze, auch so ein bisschen zappen bezeichnen, weil ich oft Videos anfange und nach 20 Sekunden denke, nee, komm.
Boah, das kann ich nicht. Das ist mein offenes Taktgefühl. Ich muss das alles fertig machen.
Boah, nee, die Person, also ich bin immer am Ende von allen meinen Subscriptions.
Mhm.
So, ich habe jetzt auch nicht so viele aktive YouTuber, denen ich folge. Und dann gucke ich immer so durch die Empfehlung, weil manchmal habe ich einfach Bock, was so Hintergrundrauschen.
Verstehe.
So ein bisschen beim Essen oder so. Und nicht jetzt richtig eine Serie raussuchen oder irgendwas. Ja. Das ist mir oft auch zu anstrengend. Und dann lande ich halt bei XY, die über das Thema redet, worüber ich mich gerade interessiere. Und wenn die Person aber nervig ist, dann muss ich halt ausmachen, sonst ich kann es nicht, also Rage-Watching oder sowas, das ist für, existiert in meiner Welt nicht.
Ja. Swoop Dogs kann ich dir auch mal mit an die Hand geben. Die sind wirklich gut. Und sie sind so 2 Stunden lang. Weißt du, ich brauche was.
War das nicht ein Rapper? Ist der nicht schon gecancelt?
Das ist Snoop.
War das nicht so ein Hund, der auf dem Dach schläft?
Ich meine, der hat aber mit Psy Songs gemacht. Das heißt, er hat auch zum Golden Honeymoon beigetragen, Mauri.
Ja, natürlich. Also,
von daher.
Ich möchte da gar nichts sagen zu.
Gut. Was passiert denn hier noch? Oh, jetzt fängt es hier auch wieder an zu blitzen übrigens. Bleibt also kuschelig.
Ja, nächsten Tag bestellt der Mayor ihn, aber der Mayor liest gerade.
Anrecht der Könige. Spannend.
Das lässt ihn auch nicht locker, den Elbron, ne? Dass er nur knapp König geworden wäre und nicht ist.
Salty Bitch.
Der sucht da noch das Schlupfloch, wie er da irgendwie macht er. Ja, der Mayor, der guckt nicht mal hoch. Quoth kommt rein, macht den Tee, geht wieder raus.
Wobei ich, also die verspielten Flittiche flatterten so schwindelerregend schnell um die Futterspinne. Da dachte ich zuerst, ja okay, aber vielleicht wollen die so schnell hin, weil das ja auch abhängig macht. Aber sie zeigen noch kein Zeichen davon, dass es ihnen schlechter geht.
Nee.
Was schlecht ist für uns. Er hätte am liebsten den Käfig kräftig geschüttelt. Gut, dass er keine Kinder hat.
Und Mayor Elrond ist noch passive aggressive AF und sagt so, oh, guck mal, den Vögel scheint es aber gut zu gehen.
Und dann sagt er noch, ich habe gar nicht so viel Durst, kannst du mal bitte hier diesen widerlichen Tee nochmal trinken?
Ja, und das ist jetzt, da denkt Quoth in dem Moment nicht nach, sondern das, was er natürlich denkt, ist, natürlich muss ich jetzt den Tee ohne zu zögern sofort trinken.
Ja, aber er hätte auch keine andere Wahl gehabt. Also gut, er hätte sagen können, naja, du druggst mich damit. Aber dann sagt er halt, ja gut, aber du liegst ja sowieso nur auf deinem Zimmer rum.
In dem Moment war das die einzige Option, die Quoth jetzt machen musste. Ja. Hat aber nicht darüber nachgedacht, dass der ja da dieses Zeug reingetan hat gegen Mayor Elronds Heroinabhängigkeit.
Ja.
Und für ihn, ohne diese Abhängigkeit und ohne Schmerzen zu haben, wird er jetzt einfach ein bisschen dizzy.
Auch geil. So ein bisschen wie in Watte.
Ja, ja, der hat jetzt sozusagen eine halbe Valium geschluckt.
Ja.
Und er ist ja ein Twink.
Tja.
Da braucht er nicht viel.
Eine heftige Kombination, würde ich sagen. Valium und
jetzt
Twink.
Jetzt steht er vor Klaus. Und muss wieder den dummen Jüngling spielen. Und da geht ein bisschen was schief.
Ja, weil er natürlich in seinem halb bedrungenen Zustand quasi das nicht so gut. Also erstens checkt er ja erst bei Klaus, was überhaupt abgeht. Ne, das heißt, also er ist nicht mal vorbereitet darauf, dass er jetzt hier anders performen muss.
Nee, die Pille, die kickt jetzt erst.
Ja.
Und passieren mehrere Faux-Pas.
Genau, zuerst checkt er nicht, dass die Ringe da liegen.
Genau, der Klaus entschuldigt sich kurz. Eigentlich nutzt man den Moment ja, um die Ringe wieder an sich zu nehmen. Aber Quoth ist langsam und mit seinem Kopf woanders und checkt nicht, dass die Ringe da auf dem Tisch liegen, sodass Klaus nochmal nachfragt, ob er die nicht wieder an sich nehmen möchte.
Dann muss er sowieso aufpassen, dass er nicht halb lallt, sondern sich halt noch ordentlich artikuliert.
Klaus bereitet jetzt die Medizin zu.
Genau, und da
und dann fängt Quoth an zu tagträumen.
Mhm. Und Cardicus sagt halt auch, könntet ihr mir mal die Säure reichen? Und Quoth ist natürlich in seinem Automatismus so sehr, dass er einfach direkt schnell das richtige Fläschchen nimmt. Obwohl er ja als einfältiger Junker das eigentlich wahrscheinlich nicht erkennen würde.
Die dürften auch nicht mal wissen, was eine Säure ist.
So, ne, er rettet sich dann damit, dass er sagt, so das hier ist doch, diese Karaffe kommt doch als nächstes, ich habe euch so oft zugeguckt. Und dann macht er aber was ich tatsächlich sehr smart finde, ist dieses, ich habe euch so oft beobachtet, dass ich jetzt das wahrscheinlich auch schon selber machen könnte. Was einem Adligen oder generell einer Person, die sich halt so stolz überschätzt, wie er es ja spielt, sehr passend ist, wobei er diese Züge auch im Real Life hat, genauso wie wir, muss man sagen.
Aber Klaus guckt ihn an und sagt, I'm not buying.
Sus.
I am not buying what you selling.
Ja, ja, und dann grinst er noch extra zufrieden. Ich habe ein gutes Auge für solche Einzelheiten und so, aber er merkt schon, da ist das Kind ein bisschen in den Brunnen gefallen, egal wie oft ich es noch schüttel.
Klaus sagt dann, das will ich sehen, dass du das selber auch so gut kannst. Ja. Aber der Samen ist gesät.
Mhm. eingepflanzt.
Der Samen des Misstrauens, eingepflanzt. Und da passieren jetzt mehrere Dinge über diese zwei Kapitel, dass Claudicus immer misstrauischer werden könnte.
Ja.
Und der sucht jetzt, nach dieser Begebenheit fängt er wahrscheinlich das erste Mal auch an, richtig konkret mal zu stochern.
Ich denke, dass auch für Quoth ist das natürlich eine relativ unangenehme Situation, weil er ist nicht mehr on the good side beim Mayor. Stapes erwürgt ihn sowieso mit seinen Blicken schon. Und Claudicus ist jetzt auch noch misstrauisch. Das heißt, er hat eigentlich an allen Fronten Stress. Da kann man so ein bisschen Laudanum eigentlich schon gut vertragen, muss ich sagen.
Dann ist er zurück zu Elrond gegangen und hat die andere Tasse auch noch ausgesoffen.
Ja.
Am Ende von diesem Abschnitt, kurz vor der Megatilde, steht im Englischen auch noch It will probably be in my best interest to disappear from Severin as quickly and quietly as possible.
Das war der Moment, wo ich dachte, okay, krasser RFK, er geht einfach wieder und diese ganze Plotline ist einfach abandoned. Wie a Banthi. Aber it's not it.
Ja.
Megatilde.
Er wartet jetzt so lange, bis es so spät nachts ist, dass ihn der Mayor höchstwahrscheinlich nicht mehr rufen wird. Dann klettert er wieder aus dem Fenster aufs Dach hinauf und guckt schon mal, okay, wie könnte ich denn hier von hier fliehen und bla bla bla. Und dann beobachtet er
halt, stopp,
zufällig.
Vorher beobachtet er noch Liebespaare, die im Garten her spazieren.
Das habe ich natürlich bewusst verdrängt. Warum begegnet er immer irgendwelchen Couples, die gerade rumvögeln?
Ich weiß nicht, aber er beschreibt es hier sehr schön. Die beiden machten keinen Spaziergang und kommunizierten auch nicht im herkömmlichen Sinne, waren aber einander auf zärtliche Weise verbunden.
Mhm.
Wahrscheinlich haben sie sich in die Augen geguckt, nehme ich stark an. Ja, und dann guckt er halt in das...
Da würde ich gerne den Finger drauflegen und mit RF mal gerne darüber sprechen, mit PRF, prf, sozusagen.
Ja.
Und sagen so, warum ist es ein King von dir,
dass
Quoth ständig, wenn er in Gefahrensituation ist, über korpulierende Körper stolpert?
Naja, dafür würde ich kontern, dass er ja vielleicht gar nicht weiß, was passiert, weil er ja sich mit diesem Ding gar nicht so sehr auskennt.
Das stimmt natürlich. Vielleicht ist es ja auch, weil Quoth ist ja 16 Jahre alt und in der Blüte seiner Pubertät. Und vielleicht vielleicht stellt er sich das nur vor.
Vielleicht haben die auch alle...
In einer Welt, wo seine einzigen Vorlagen... Gerüchteküche aus Adelshäusern sind.
Oh ja, und die liest er noch heute
nicht. Ja.
Vielleicht Smarty. Haben auch alle Leute normale Lampen und keine roten Lampen. Oder manche haben Sympathielampen und manche sind einfach Huren. Und man kann es nicht so genau unterscheiden.
Apropos Huren. Er sieht jetzt also von seinem erhöhten Spähposten.
Ja. Vom hohen Ross Klaus, quasi, ja.
Klaus hat auch die roten Lampchen entzündet und er hat gerade Stapes zu Besuch gehabt.
Ja, was?
Aber nein, nein, nein. Rot steht hier nicht für den Puff, liebe Freunde. In diesem Moment steht das rote Licht für Gefahr.
Wobei ich mich da in unserer Theorie, dass die beiden was haben miteinander, sehr gesehen gefühlt habe. Das war Humbug, aber ist ja erstmal egal.
Auch diese Theorie habe ich aktiv verdrängt. Aber Quoth beschreibt ja auch sehr schön, wie er den Stapes geformten Körper erkennt.
Stapes geformt, ja.
Und auch, dass dieser sich fürchterlich aufregt und scheinbar hitzig mit Klaus gesprochen hat über eine Sache und dann heimlich in der Nacht wieder zurück ins...
Stapes war aus irgendeinem Grund erregt.
Oh Mann. Also, das kannst du ja halt nicht aussuchen. Und ihr müsst uns verzeihen, dass wir in diesen Momenten auch nicht einfach darüber hinweggehen können.
Nee.
Wo ich ja sagen muss, ich habe ja jetzt auch schon viele Reactions zu K-Pop Demon Hunters geschaut. Und immer die Reactions von Heteromännern.
Ja.
sind, die machen immer an den gleichen Stellen die gleichen Kommentare.
Bitte. Ja, ja, am Anfang, beim Essen.
Immer beim Essen, aber auch irgendwann später. Also es ist immer so, sie können nicht drumrum.
Ja, es, wir sind das. Wir, aber wir müssen ja auch unsere männliche Zuhörerschaft abholen, weißt du?
Ja.
Ja. Ja, das ist, wir hoffen hier für die Demografie zu arbeiten.
Obwohl das hier schon sehr offensichtlich ist. Ich würde mal sagen, eigentlich habe ich gar nicht so krass Dirty Mind. Ja, gut.
Die Augenbraue habt ihr alle nicht gehört, aber...
aber sie war da.
Naja, sagen wir mal so. Ich meine, wir versuchen ja das Ganze hier auch humoristisch aufzufangen, ne? Und dann nimmt man halt das Erstbeste, woran man sich klammern kann. Und Fäkal- und Ficky-Ficky-Humor ist immer das Einfachste.
So, und das befeuert jetzt natürlich ganz stark unsere Theorie, dass Klaus und Stapes unter einer Decke stecken.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Nicht nur mit verwuschelten Haaren, sondern auch mit ganz wuschigen Intentionen.
Aber Volume. Ja, also wie kann es weitergehen in Kapitel 64, Flucht?
Das fragen wir uns. Flight.
Hm. Auch hier haben wir wieder eine Fünffach-Bedeutung vom Titel. Das lieben wir. Das müssen wir ins zweite Bingo mit einbauen.
Also, Dana ist vom Pferd geflogen.
Geflogen, ja.
Quoth plant eine Flucht.
Flucht.
Und die Vögel fliegen auch nicht mehr.
Ist richtig. Ja.
Habe ich noch eine Bedeutung vergessen?
Ich weiß nicht,
vielleicht
ob wir noch irgendwo Pflanzen haben. Wir haben aber erstmal wieder eine kurze Abhandlung zu den Leckless, die
nicht nur Lockless sind, sondern auch Luckless.
Ja, das ist natürlich im Englischen auch ein bisschen schöner. Die von ihren Gegnern oft glücklos statt Leckless genannt wurde. Ja, Harry Potter, Happy Birthday, Jochen. Harry Potter, Jochen. Es ist heute schon sehr spät, muss man sagen.
Ja, das stimmt.
Aber dass also auf den Lecklisses so rumgeritten wird, ist ja, also ich meine, klar, wir beschäftigen uns ja damit, aber die haben doch noch eine größere Rolle. Kannst du mir doch so nicht, glaubt dir doch keiner, dass das nicht
alles irgendwie wäre. Ich habe mir unterstrichen den Satz, how can a family thrive when the eldest heir forsakes all family duty?
Ja.
Wie heißt er im Deutschen?
Wie kann eine Familie gedeihen, wegen der Pflanzen, wenn der älteste Sohn und Erbe sich seinen Pflichten ihr gegenüber vollkommen entzieht?
Das klingt mir ein bisschen nach Schande.
Shame. Shame.
In der Leckless Family.
Wissen wir, ist Stapes der Vorname? Ist es Stapes Leckless, der gesagt hat, ich bin jetzt Kammerdiener für meinen besten Freund?
Stapes ist ja nicht adlig.
Aber der ist reich.
Dann wüssten wir es aber nicht. Nein, aber wir können ja erstmal das so stehen lassen.
Ja, ja, aber es ist auf jeden Fall, die Familie ist noch in ihrer...
Warum kriegen wir diese Info?
Gänze. Ja, wir kriegen zu viele Infos zu denen, insgesamt. Aber wir haben auch viele Infos zur Diebeslampe bekommen, also wer bin ich, das zu sagen? Quoth sieht das aber nicht so. Der findet diese Infos nämlich semi-geil. Und denkt sich, Bruder, ich brauche auf jeden Fall ein bisschen mehr Fleisch am Knochen.
Und dann bestellt er bei KFC.
Und weil er gerne mal seinen Knochen... For fuck's sake. Auf jeden Fall... Ach nee, er hat noch eine Klatschgeschichtenstunde mit dem Viscount Guerman, der Mexikaner. Und der nimmt... bringt ihm ein Kartenspiel namens Drossel bei. Ja, und den nimmt er auch noch so ein bisschen aus.
Thrush heißt das Spiel übrigens.
Okay.
Im Englischen. Ja, wollte ich nur so sagen. Und dann kommt eine Megatilde.
Dann kommt eine Megatilde.
Und dann,
merkt er, dass er bewacht wird, aber haut halt trotzdem ab.
Genau.
Und erst, also schon in der 12. Herberge, wird er fündig, dass Dana da wohl haust, aber Dana ist nicht da.
Ist wie Harry Potter mit dem Verlag.
Also muss er weiter durch die Straßen streifen, weil es gibt ja keine andere Möglichkeit. Und da sieht er, dass eine Gruppe drei Wünsche frei aufführt. Was wir ja auch schon wieder gehört hatten. Und da steht natürlich Denner und guckt sich das Ganze an. Es wird gerade über Taubnessel gesungen. Also den
natürlich. Quacksalber.
Den Quicksilver. Ich heil jedes Leiden, das kann ich beeiden. Alle Mittel zum Spottpreis, der Erfolg verbirgt. Plagt euch drum die Schwachherzigkeit oder sie macht nicht was oder sie macht die Beine nicht breit. Was ihr braucht, ich halte es bereit. Seid sicher, es wirkt.
Schön.
Wer hat hier ein Dirty Mind? Patrick.
Das würde ich mir auch an die Küchenwand schreiben.
Ist das so ein bisschen rapey? Schon, ne? Wenn du dir ein Mittelchen kaufst dafür, dass jemand anderes Geschlechtsverkehr mit dir hat?
Ich hätte das jetzt dem zum Gunste eher ausgelegt und hätte gesagt, wenn du es nicht dich schaffst, verbessert. Dass sie für Achso. dich die Beine breit macht.
Ja.
Tja. Weil es, ja, kannst du so oder so lesen. Im Englischen ist es so, if you've got a dicky heart or can't get her legs apart.
Ja, aber im Englischen, finde ich, klingt es tatsächlich mehr, als hätte man mit sich selbst ein Problem. Aber ich glaube, das ist dem Reimschema mehr geschuldet, dass Jochen sich da ein bisschen verbiegen muss als Jochen selber. Jochen, I let this one slide.
Und wenn er sich stark verbiegen müsste, dann gäbe es dafür vermutlich auch ein Mittelchen bei Taubnessel, dem Quacksalber.
Wir hätten uns den Rest des Stücks ansehen können, aber ich kannte das Ende schon.
Ja, und was mit Denner?
Ist echt so. Denner hat jetzt die ganze Zeit einen offenen Tab im Kopf, weißt du, weil die es nicht zu Ende gesehen hat.
Und die kann das ja nicht zu Hause einfach neu nachgucken.
Ja, frech. Drei Wünsche frei und chill, weißt du?
Ja.
Oh, das hat eine andere auch gemacht. Wir haben also jetzt viel Sex in den Kapiteln.
Haben wir.
Also Denner und Quoth halt nicht, aber dafür gehen sie spazieren. Komme gleich auf die Stelle zurück. Also sie gehen spazieren, haben so ein nettes Plätzchen irgendwo gefunden und Quoth ist richtig happy und wünscht sich so ein bisschen, dass er den Ring jetzt noch dabei gehabt hätte, um das Ganze perfekt zu machen. Und dann erzählen sie sich so ein bisschen, was gerade abgeht, aber niemand, also beide Seiten dürfen eigentlich nichts erzählen.
Er erfährt aber, dass Denner ihm mehr als einen Brief geschrieben hat. Er hatte ja nur einen Brief erhalten, aber ist auch nicht so schlimm, weil Denner sagt es ihm sowieso lieber in Person. Mhm. Und zwar hat sie jetzt endlich einen Schirmherrn. Und dann muss ich sagen, Quoth, warum, also hast du den Schuss nicht gehört? Also ist doch klar, dass sie wieder über den spricht, oder nicht? Oder hast du das auch anders gelesen?
Ja, also im Deutschen ist es hier, ich habe endlich einen festen Schirmherrn gefunden. Das klingt, als hätte sie, also weißt du, hätte sie gesagt, jetzt Lord Esche, also ich bin jetzt fest bei Lord Esche unter der Schirmherrschaft. Hm. So, also man hätte es anders formuliert. Wenn
ja,
man
sie
weiß,
sagt halt
man
for
schon
the plot.
Ja.
Weil Quoth sagt, yay, Gratulation, wer ist es denn? Und dann sagt sie, hä, du kennst ihn doch.
Ja.
Wie hast du ihn genannt?
Lord Ulme. Ulme, auch richtig dummer, ne?
Lord Esche.
Ja.
Und dann, im Deutschen sagt er sowas wie, das fühlte sich an, als hätte ich den Mund voll Asche.
Ja. Um nochmal den Joke.
Und da muss ich dran denken, erinnerst du dich noch, dass dein Freund und ich mal zusammen einen Song aufgenommen haben.
Ja.
Wo er einfach eine Melodie geschrieben hat und ich habe einen Text dazu gemacht und der Song hieß Asche im Bauch.
Ist das so?
Ja.
Das habe ich leider vergessen.
Ich frag mich nicht mehr, das ist ja Jahre her.
Aber dann war es wahrscheinlich einfach nicht so gut wie Wir sind ein Newcon.
Nee, definitiv nicht. Es war nicht so ein catchiger Ohrwurm.
Ja, schade. Es hätte jetzt nach Golden der nächste Hit werden können. An dieser Stelle eine kleine Triggerwarnung, weil wir über häusliche Gewalt so ein bisschen sprechen. Denn Denner wurde ja schon von Lord Esche einmal geschlagen und es sieht jetzt wieder so aus. Aber ja, Asche im Bauch hat Quoth auch, weil er ist gar nicht happy, was ich absolut verstehen kann. Also,
natürlich.
Wir haben hier das Thema von häuslicher Gewalt an vielen, vielen Stellen, denn er erinnert sich nochmal daran, dass er sie bewusstlos geschlagen hat. Und dann sagt sie aber nicht, nee, nee, oder doch, ja, hast recht, sondern sie fasst sich an einen abklingenden Bluterguss auf ihrer Wange. Und ich dachte mir schon so, hä, bin ich jetzt mit der Timeline komplett durch? So, ist das nicht schon was her? Und dann hat sie so eine fadenscheinige Erklärung, dass sie da vom Pferd gestürzt ist, die wir doch alle nicht glauben, oder?
Nee.
Also das glaube ich ihr nicht. Dass sie vom Pferd gefallen ist, kommt mir spanisch vor.
Also das wird ja ganz deutlich, wenn, also Dana sagt, warum kannst du dich denn nicht für mich freuen?
Mhm.
Sozusagen. Und Quoth sagt, er hat dich geschlagen. Und dann fasst sie sich sofort
ja
an die Wange und sagt, nein, ich habe doch gesagt, das war das Pferd. Und dann sagt Quoth, darüber habe ich ja auch nicht gesprochen, sondern ich meine letztes Jahr auf der Hochzeit.
Ja, ja.
Und dann sagt, dann kommt ja auch noch raus, dass sich Dana da halt überhaupt nicht dran erinnert, dass sie das gesagt hat. Aber sie hat uns ja erzählt, dass er sie geschlagen hat.
Da habe ich nämlich auch noch dran gedacht, ob die krass in Denial ist, ob sie das selber, also wie traumatisiert ist das Mädchen? Ich meine, bei der Trieben-Aktion waren die ja vollkommen unter Dennerharz. Ich denke eher, dass sie sich deswegen nicht daran erinnert, was sie Quoth erzählt hat und was nicht. Aber für mich klingt es so, als würde sie ihre eigenen Geschichten dahingehend auch gerne glauben.
Sie verteidigt ihn ja jetzt komplett.
Ja.
Also Quoth sagt ja immer wieder, er hat dich geschlagen. Ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal. Das hebelt alles wieder aus. So, ja. Du kannst keine Gegenargumente haben. Das sagt Quoth ja immer wieder. Er hat dich geschlagen und es hätte eine andere Möglichkeit gegeben.
Ja.
Und Dana quittiert das ja einfach nur, nachdem sie jetzt für alles eine Rechtfertigung gehabt hat, indem sie sagt, komm, lass uns jetzt heute nicht streiten.
Ganz, ganz unangenehm.
Also sie sprechen es ja nicht aus.
Ganz unangenehm.
Ja.
Da ist man ziemlich besorgt. Um Dennas Willen, finde ich.
Weil Dennas Antworten auch durchscheinen lassen, dass es eher daran liegt, dass sie denkt, sie hat es verdient, geschlagen zu werden. Und nicht, dass er sie nicht tatsächlich schlägt.
Ja.
Oder dass er mal ausgerutscht ist oder sonst was, sondern eher, dass sie denkt, dass es das...
Das ist schon mehr okay so.
Ja, mehr ist nicht drin.
Ja, ja, ja,
genau. Wen Besseres kriege ich nicht, weil sie auch immer dann zu Quoths Antworten sagt, es ist lieb, dass du denkst, dass ich was Besseres verdient hätte.
Ja.
Habe ich aber nicht.
Ja, und sie halt auch jetzt happy ist, dass es was Festes, also dass sie jetzt da fest unter Vertrag quasi ist. Und ich meine, das hat ja jetzt auch schon dann lange gedauert. Also der ist jetzt anscheinend auch kein Kerl, der da Nägel mit Köpfen macht und einfach so, also wie andere Schirmherren sagen, hey, ne, ich möchte dich unterstützen und deswegen mache ich das. Sondern der hat ja erstmal ziemlich rumgehampelt, da 1000 Tests gemacht, will nichts von sich preisgeben.
So schwarz-weiß, wie Quoth das sieht, ist es ja auch einfach nicht. Weil man muss ja auch bedenken, so schlimm das auch ist, Dana hat auch ein toughes Leben. Und vielleicht sieht sie das selber ja auch als dafür, dass sie dann finanzielle Sicherheit hat. Nicht mehr irgendwie von Typen zu Typen springen muss, der irgendwie ihr ein paar Nächte irgendwo bezahlt, weißt du? Also...
Ja, ja, wir kennen da die Hintergründe halt auch nicht gut genug, was sie quasi auf der Pro-Seite dafür kriegt.
Ja, Risiko-Nutzen-Abwägung.
Ja, ja. Ja, ich meine, sind wir ehrlich, wenn du einmal komplett an den falschen Typen gerätst, jetzt auch wenn der nicht, also das ist schon, boah, das, da kommt man echt ins heiße Wasser, ne? Weil das ist halt
ja, ja. Also es ist absolut inakzeptabel, das muss ich schon sagen, aber es ist halt einfach... Für aus Dannas Perspektive halt, also wir reden dann ja schnell über so eine emotionale Abhängigkeit,
ja.
Aber die ist ja nicht in Beziehung mit dem, sondern die Abhängigkeit besteht ja auch auf verschiedenen.
Ja, habe ich letztens noch einen
Aspekten.
Schönen, also eigentlich einen sehr erschreckenden Beitrag auch gesehen, wenn wir auch uns Real-Life-Fälle angucken, wo eben auch eine, die da in den Hilfsorganisationen viel gearbeitet hat, gesagt hat, naja, einfach zu sagen, verlass den Typen in so einer Beziehung, ist halt sehr privilegiert, weil so viele Abhängigkeiten bestehen können. Und selbst bei uns ist es ja so, dass bei einer Trennung die Chance, dass dir was angetan wird, um 75% einfach mal steigt. Ne, das heißt, auch da ist natürlich zu sagen, hey, okay, ich halte das vielleicht auf Armlänge Abstand und nutze das aber für mich und kann aber dann so ein bisschen vielleicht selber abschätzen oder ich habe das Gefühl, ich kann da irgendwie selbstwirksam sein, kann natürlich für Denner auch einfach ein besseres Gefühl sein als
wenn man den
Straße.
Begriff Abhängigkeit benutzt, dann muss man es auch wie eine Abhängigkeit tatsächlich ansehen. Und ja, du kannst auch nicht zu jemandem sagen, dann setzt dir halt einfach nicht den Schuss.
Ja, ja. Mehr.
Also, so, so funktioniert es nicht. Aber gut, genug des
Wir sind auf jeden Fall besorgt und wir verstehen, dass Quoth wütend ist. Da wird aber schon gesagt, dass er ganz viel Zorn spürt. Und das taucht jetzt auch ein paar Mal auf. Ich habe schon überlegt, kommt da irgendwann der Pflaumengeschmack wieder dazu? Das ist es nicht. Aber über Zorn und Wut, da kurz dachte ich auch so, aha, er wird wieder so wütend. Das letzte Mal, dass er wütend war, hat er den Namen des Windes gerufen, als die Laute kaputt gegangen ist, beziehungsweise Ambrose sie kaputt gemacht hat. Da dachte ich so, vielleicht geht das jetzt in die Richtung. Aber es ist ein anderer Zorn, der aber gleich auch noch mal oder ähnlich.
Er beschreibt hier ja zwei verschiedene Zörne.
Zörne, ja.
Ja, einmal den brennend, glühend roten Zorn, den er gleich verspürt und auch schon öfters verspürt hat. Aber bei Dennas Schirmherr, Lord Asher, ist es ein weißer, wie beschreibt er den, langsamer, ruhiger Zorn? Irgendwie so richtig mehr so wie so eine Art Hass.
Ich schäumte nicht vor Wut, wie ich es bei anderen Gelegenheiten aufgrund meines Temperaments schon getan hatte. Nein, was ich diesmal in mir spürte, war kalt und berechnend. Ich begriff außerdem, dass diese Kälte schon lange in mir schlummerte und sich ganz allmählich gebildet hatte, wie die Eisdecke eines Teichs, der im Laufe eines langen Winters, einer langen Winternacht zufriert.
Ja, und dann fast forward, das Ende der Geschichte kennen wir schon. Code.
Sie.
Wenn er sagt, eine Kälte, die sich in ihn ausbreitet und bla bla bla, dann muss ich sagen, Code ist für mich die vollendete Version davon.
Ja, okay, ich verstehe, was du meinst. So numb, wie Linkin Park sagen würde.
Genau. So stelle ich mir das vor, weil wenn das nicht gesolved wird, wenn es nicht aufgelöst wird,
frisst sich fest und
Taubnessel, naja, der Quacksalber kommt dann um die Ecke.
Ja.
Und Denner kann auch keine Hilfe annehmen.
Ja, genau.
Wolltest du auch sagen, ne? Ja.
Genau, weil Quoth wäre ja tatsächlich auch noch vom Fach und könnte da mal drauf gucken. Das will sie aber nicht. Was mich vermuten lässt, dass es tatsächlich doch noch mal schlimmer ist. Also, ne, offensichtlich hat sie ja Schmerzen.
Wenn wir davon ausgehen, dass der Schirmherr das war und sie wirklich eine gebrochene Rippe hat, dann ist natürlich schon richtig hardcore. Mhm.
Dann ist
das ist ja nicht eine Backpfeife mal eben, nee, sondern das ist, ich nehme irgendwas und prügel auf dich ein.
Ja. Unangenehm. Und da kann ich Quoth gut verstehen. Ich bin, ich glaube, der Leser hat tatsächlich einfach dasselbe Gefühl, ne? Also man hofft so ein bisschen, dass es jemand anderes ist, als sie es sagt. Und ist nicht glücklich, weil der ja schon von Anfang an sass war.
Ja. Aber davor rettete uns jetzt erstmal eine Megatilde.
Ja. Zum Glück sind wir nämlich wieder zurück im Anwesen. Und jetzt trifft er aber
zwei Wachen vor seiner Tür.
Ja. Es wird nur noch mehr.
Und eine soll jetzt auch permanent mit ihm dabei sein. Und ich verstehe das so, dass der auch mit ins Zimmer kommt. Hallo? Ist das überhaupt legal?
Ich glaube.
Privatsphäre ein Menschenrecht?
Ich glaube, das ist in dem, wenn du jemandem unterstellt bist, relativ Wumpe, weil was willst du machen als kleiner Quoth?
Ja.
Zorn stieg schon wieder in ihm auf und dann sagt er noch, weiß Elverond davon? Und da wechseln sie einen unsicheren Blick und dann denkt er, Stapes. So, das ist gar nicht der
zornige
Männer.
Zornige Männer unter sich.
Sondern das ist die zornige Ameise, Stapes, die jetzt hier mir die Beine brechen möchte. Und dann will er halt zum Meer gehen und trifft den auch auf dem Weg und möchte mit ihm sprechen. Und dann ziehen die beiden sich zurück und dann ist Gewitter.
Ich denke, das Gewitter kündigt sich vorher auch schon an, weil sie sind betont höflich miteinander.
Oh, man kann sich's genau vorstellen.
Und dann
vorstellen.
Denken wir so, der Zorn des sanftmütigen Mannes, er brodelt jetzt richtig doll hoch und dann wird sogar noch ein Sturm erwähnt.
Sommergewitter lag in der Luft. Oh, wie heute.
Wie bei uns. Und der Mayor is not gonna have it.
Nee.
At all.
Nee, der macht einen richtigen...
Also diesen frechen kleinen Chihuahua, der jetzt vor ihm kläfft.
Gorilla-Schritt macht der. Deine Unverschämtheit ist nicht zu fassen, deine haltlosen Anklagen und lächerlichen Behauptungen. Da ich nicht andere damit belästigen will, werde ich mich später damit beschäftigen. So, der ist also richtig, richtig sauer. Und dann merkt Quoth das erste Mal, oh, warte mal. Ich stehe hier
an... Der hat einen Mann im Käfig aufgehangen.
So, ich...
Und ausgestellt.
Stehe hier einem sehr, sehr mächtigen Mann gegenüber.
Und ich bin ein Wurm.
Ich bin ein Wurm. Mein Zorn erlosch wie eine Kerze, deren Docht man ausdrückt. Und mir wurde kalt. Ich hatte meine Situation völlig falsch eingeschätzt. Das ist ja auch bei ihm nicht zum ersten Mal vorgekommen, muss man sagen. wo wir
der
wieder,
hat eine kurze Zündschnur, ja.
Wo wir wieder bei der Geschichte des Weisen auf dem Boot auch sind, ne? Wo ich mir dachte, er war aber auch, wer ist jetzt der Weise und wer ist zornig und wie kann man das vielleicht wieder zusammenbringen? Und
Quoth ist auf jeden Fall der Weise.
Bei ihm kickt jetzt auf jeden Fall so richtig der Tabinen-Survival-Instinkt, weil er sich denkt,
weil er keine Eltern hat, meinte ich.
Ach so.
Ah. Vielleicht ist Elrond ja auch eine Weise.
Ja. Und deswegen muss er höflich sein. Ja, und da merkt er aber auch so, weißt du, ich war in Tabinenabschaum und da gab es deutlich mehr Leute, die mächtiger waren als ich und das ist dasselbe Gefühl.
Aber wie aufs Stichwort kommt jetzt eine Stapes geformte Figur aus dem Nebenzimmer?
Hat er das nicht gehört eigentlich? Weil der ist so irritiert, dass er die beiden sieht.
Du hast ja keine Vorstellung, wie groß diese Gemächer sind.
Und Stapes ist einfach Poor Boy. Gott, er ist
also
so niedrig.
Also von Elronds Flur, Eingang, ja, wo Quoth und Elrond stehen, bis zu dem Nebenzimmer von dem Schlafzimmer ist es ungefähr so weit wie von mir zu dir.
Ja.
Da ist man schon mal 45 Minuten mit dem Auto unterwegs.
Und er schleppt nur tote Vögel die ganze Zeit hin und her, weil jetzt kommt raus, er ist total überrascht und Elrond ist auch schon so, ja, oder Quoth sagt das, was habt ihr denn da in den Fingern? Und er will es zuerst nicht zeigen und man denkt so, boah, jetzt kommt raus, dass Stapes den Mayor hintergeht, crazy krass. Und ja, er hat einen toten Vogel in der Hand und dann bricht Stapes aber richtig herzzerreißend zusammen und sagt so, oh, ich wollte nicht, dass ihr das seht, dass die sterben, so, ich möchte mehr Hoffnung geben und so. Und ist einfach richtig besorgt um seinen Freund und das ist richtig sad.
Und Quoth denkt sich so, yes, yes, bitch,
ja,
my time to shine.
Aber
und er hört sein Stichwort und sagt, wie viele tote Vögel hast du in den letzten Tagen ersetzt?
Es sind einige, aber er sieht halt auch, dass Stapes total ehrlich dabei ist. Also, dass da jetzt kein Hintergedanke ist. Ich frag mich, kommt heraus, warum er nochmal bei Cardicus war? Bei Klaus? Warum der abends zu Besuch war?
Vermutlich ist der da hingegangen. Das habe ich als Langzeit-7-Sache. Lass uns das besprechen. Das ist im Rucksack. Aber wenn Stapes zusammenbricht und sagt, jeden Tag war plötzlich wieder ein neuer toter Vogel im Käfig. Benutze den Ausdruck wie eine abgeschnittene Blume. Erinnerst du dich auch noch, wer den Cutflower-Sound of a Death hört? Wahrscheinlich nicht, das ist immer
so,
im
doch, das
Intro.
Ist am Anfang, ja.
Coach spricht selber, also nee, nicht Coach spricht selber bei sich so, sondern der Erzähler in dem Moment spricht, dass er darauf wartet.
Ich habe es damit in Zusammenhang gebracht, dass er ja vorher auch die ganzen, nee, warte, doch, die Selaspflanzen, haben wir das nur gesagt? Ob des Erbrochenen?
Nee, die hatte, der Raum war voll mit Blumen.
Ja.
Damit die den Gestank übertünchen. Ja, ich fand hier irgendwie Es hat sich angefühlt wie ein Rückbezug, den ich irgendwie ganz schön finde.
Ja.
Das kann man sich auch so gut vorstellen, weil wenn man jetzt von so einer, wenn ich mir so eine Tulpe vorstelle, wo du so den Kopf abschneidest und das dann so auf dem Boden liegt, das könnte fast aussehen wie ein kleiner Vogel.
Oh.
Weißt du?
Ja.
Je nachdem, wie die Blüten fallen. Und wenn Vögel so auf der Straße tot liegen, dann haben die auch immer so meistens die Flügel so zusammengeklappt. Naja.
Ich hörte das herzzerreißende, hoffnungslose Schluchzen eines ehrlichen Mannes, der das langsame Sterben eines ihm treuen Freundes mit ansehen musste und seinem Kummer lange Zeit hilflos ausgeliefert war.
Ich das ist ein harter Satz.
Stapes ist natürlich, also der macht ja die ganze Care-Arbeit, ne? Und ich glaube, wenn du einfach merkst, ich kann nichts tun, ich kann nur meine Routinen hier einhalten, die blöde Medizin holen, weil ich einfach nicht weiß, was ich machen kann. Und er hat ja wirklich, also die Blumen direkt besorgt. Er war so schnell mit den Flittichen. Also er gibt ja wirklich sein Bestes.
Ja.
Und dann auch noch zu sagen, oh shit, ich sehe da, das ist ein Vogeltod. Und jetzt, ne, ich möchte auf gar keinen Fall das an dich ranlassen. Das ist einfach sehr, sehr lieb. Also Stapes.
Aber was ein Twist.
Ja, selbst wieder hoch in meiner Gunst.
Also eine Kleinigkeit noch. Ja, eine Kleinigkeit. Ich glaube, Stapes nennt Elveron im Deutschen Veron.
Nee?
Laurent.
Warte, doch, genau. Ja, mit L. Ich habe gerade was mit V verstanden.
Ich verstehe nicht, wo das herkommt. Im Englischen nennt er ihn Rand. R-A-N-D, Rand. Und ich habe mir das so, dass wenn man im Englischen Elveron sagt und dann einfach aus dem Ran einen eigenen Namen macht.
Ach so, ja.
Aber warum Rand? Oh, Rand.
Vielleicht war es im Deutschen einfach wegen Rand zu verwirrend.
Ja, im Deutschen wollte man nicht Rand nehmen, aber warum dann?
Lee Rand.
Ach so, Lee Rand heißt er im Deutschen. Ja. Lee Rand.
Ja, ich meine.
Der deutsche Sprecher sagt Leron.
Ja, wahrscheinlich ist es
Elveron.
Leron Elveron.
Leron.
Ja.
Nur gut. Das ist doch auch so ein Nine-Gag-Zeitalter Rage-Comic, dass man überall so ein Nerd davor
Schnauzbart.
Wir sind auch nie um eine Millennial-Anekdote verlegen.
Ja. Ich hatte es aber auch direkt
If you know, you know. Dann Megatilde. Und jetzt speisen die still gemeinsam in Laurents Gemächern. Und Quoth denkt sich, holy shit, ich hoffe, dass sich das ganz schnell rumspricht.
Ja.
Weil ich bin hier der heftigste Typ am ganzen Hof hier.
Ja, sie haben aber auch so eine kleine Aussprache, ne, so eine Intervention, wo er dann auch Stapes tatsächlich erzählt, dass er ihn verdächtig hat. Und Stapes entschuldigt sich aber auch dafür, dass er so krasse Vorbehalte gegen Quoth hatte. Also sie haben da so einen kleinen Aussprechmoment in dem Thruppel. Und dann kommt Dagon hinein. Hochgewachsener Offizier mit kahlrasiertem Schädel, den wir auch schon mal ganz am Anfang, als der zu Bastion gekommen ist, gesehen haben. Genau. Ja, und dann lässt Elveron so relativ entspannt, was Quoth so ein bisschen gruselig findet, vom Stapel, geh mal zum Klaus und sag den mal ein. Gerne lebendig, aber halt auch schon ohne Rücksichtsnahme. Und Quoth ist dann noch so, der ist Arkanist, vielleicht sollte man da was machen und beißt sich so ein bisschen auf die Zunge. Weil er denkt, habe ich das jetzt wieder hier falsch gesagt, ne? Eggshell Walking rastet er jetzt wieder aus. Und Elveron macht es aber relativ geschäftstüchtig. Nee, mach mal hier alles aus Eisen, ne? Also knebelt den mal, verbindet ihm die Augen, Ketten aus Eisen.
Da haben wir natürlich mal wieder, weil das macht ja eigentlich keinen Sinn. Wenn Caudicus Arkanist ist, warum dann mit Eisen? Er ist ja kein Dämon.
Ja, genau, aber...
Aber erstmal sicher.
So, genau, er ist so, weißt du was? Daumen raus und Eisen drauf.
Also dann kann er, glaube ich, nichts mehr machen. Ist gut.
Ja, frag doch
ich
noch
finde,
kurz.
Im,
so ist das
ich weiß
so
nicht,
in Ordnung?
ob das nur im Englischen ist, hier gibt es, ich finde, hier findet Quoth trotzdem noch Platz, um ein bisschen Humor mit reinzubringen. Und zwar antwortet Dagon auf alles, was Elrond sagt, immer mit Yes, Your Grace.
Ja, jawohl, euer Gnaden.
Und ein Satz ist, dass Quoth sagt, dass er anfängt, feine Unterschiede in Dagons Antworten zu finden. Und dann stelle ich mir vor, dass er sagt, Yes, Your Grace. Yes, Your Grace. Yes, Your Grace.
Ich glaube, das ist tatsächlich im Deutschen nicht, aber vielleicht habe ich es auch überlesen.
Hast du wahrscheinlich. Ist auch nicht so wichtig. Dann sagt, also bevor Elrond sagt, das mit dem Eisen und Daumen abschneiden und so weiter, erinnert ihn Quoth nochmal daran, wenn Caudicus ein Arkanist ist, solltet ihr noch andere Dinge beachten. Und im Deutschen ist das ein bisschen umständlich, weil er irgendwie sagt so, ach so, ich hätte besser sagen, nicht sagen sollen, sollte, sondern
vielleicht wünscht ihr gewisse Vorsichtsmaßnahmen in Betracht zu ziehen.
Ja, im Englischen ist es nur ein Wort, das sich ändert. Also er sagt, Your Grace, if he's truly an Arcanist, you ought to take certain precautions. Aber er hätte lieber sagen sollen, consider taking certain precautions.
Fair.
Naja.
Naja, Jochen ist in Ordnung. Und Stape so, oh, wieder einer.
Wieder eine abgeschnittene Blume. Ja.
Vögel weiter im Hintergrund sterben.
Ich finde hier nochmal, ich habe hier nochmal rausgezogen, dass Elronds Sprache im Englischen, glaube ich, insgesamt wesentlich eloquenter ist. Weil ich erinnere mich ganz genau, dass der im Deutschen hier zu Quoth sich dreht, nachdem er gesagt hat, was alles mit Caudicus passieren soll. Und ihn dann fragt, meinst du, das reicht?
Mhm.
Und im Englischen sagt er, do you think there should be sufficient? Und du hast ja im Englischen einfach nicht die Unterscheidung zwischen Duzen und Siezen. Mhm. Und insgesamt spricht er immer ein bisschen gestelzter. Der Sprecher im Englischen spricht ihn dann auch als einzigen mit so einem very British accent.
Ah ja, okay. Ja, aber sowas finde ich eigentlich sehr schön, weil es halt nochmal einfach eine andere Ebene ist, wie man die Person dann wahrnimmt. Dann geht Dagon und Stape sagt auch, ja, ich verstehe schon, dass du das Ganze hier prüfen müsstest, aber warum musstest du das mit den Calantis tun? Und Kurs meint, wer? Und er meint ja, die Vögel. Calantis ist der altwintische Name der Vögel und ist ja auch der Name der königlichen Familie von Winters. Das ist doch kein Zufall.
Nee.
Sieben Sache. Gut. Ja, und dann haben wir noch, also weil ich habe schon wieder mal auf die Uhr geguckt, dann kommt auch noch der Wächter zurück, einer, und sagt, wir machen hier mal kurz alles dicht und Schutzraum, weil Klaus ist abgehauen, auf der Flucht quasi.
Wah, wah, wah.
Und im Turm ist auch noch wilder Shit passiert und es sind auch noch Leute gestorben.
Der hat da Fallen aufgestellt, hinterlassen.
Und dann kommen sie halt noch dahinter, dass die Arznei zwar abgeholt wurde, das also nicht ausschlaggebend war, aber die schmeckte sonst immer anders. Und deswegen wusste Klaus, dass wenn jetzt keiner vorbeikommt und sagt, ja Bruder, was hast denn du hier gemacht? Es schmeckt doch irgendwie voll anders, dass dann irgendwas im Busch ist. Das heißt, er hat auch schon deutlich mehr Vorsprung.
Viel mehr Vorsprung. Also erstmal war Quoth da und er war suspicious, da hat er schon gedacht, dann war Stapes nachts da und dann hat er dann noch, um das komplett zu prüfen, ihm noch die falsche Medizin gegeben.
Yes.
Es hat sich niemand bemerkbar gemacht.
Danach gemeldet.
Und Quoth wurde auch diesmal nicht geschickt, um die Medizin einzusammeln. Und zack, denkt sich Klaus, okay, ich bin aufgeflogen, weg hier.
Ja.
Was gleichzeitig aber ja auch bestätigt, dass er schuldig ist.
Ja, der Mayor ist aber damit halt vollends überzeugt und behält Quoth dann noch bei sich. Und entschuldigt sich dann halt auch nochmal bei ihm. Und sagt halt auch nochmal, ja eigentlich, ne, hätte ich dich gar fürstlich belohnt mit Ländereien und Titel und Co. Aber leider darf davon niemand erfahren. Deshalb schwierig.
Schwierig, deswegen sorry, aber
Heaven Handshake.
Ja. Willst du vielleicht meine schwitzige Hand in deine nehmen?
Quoth ist ja aber so jemand für große Gesten, deswegen findet der es schon wieder ziemlich geil.
Ja, gut. Weitere große Geste. Quoth will dann gehen. Stapes hält ihn auf, dankt ihm unendlich.
Ja, fällt ihm sogar um den Hals, ne? So richtig Körperkontakt.
Unangenehm. Und dann drückt er ihm einen Ring.
Zwei
in die Hand.
Einen silbernen, das heißt, er sieht ihn als ebenbürtig, ist das korrekt? Und einen weißen.
Guck mal, das habe ich überlesen. Ja.
Aber Silber war ebenbürtig,
genau.
Ne?
Genau.
Und genau, der Weiße, bei dem Weißen habe ich noch gedacht, ist das vielleicht einer von den Ringen, die Code nachher tatsächlich
habe ich mir nämlich Langzeit 7 Sache dran gesteckt. Das heißt, gehen wir direkt rüber, da können wir jetzt sofort drüber sprechen.
Das kreiselnde Blatt. Spekulationen.
Das kreiselnde Blatt nämlich ist unsere letzte Rubrik, in der die nichtsahnende Nathalie die Gelegenheit hat, wilde Spekulationen darüber anzustellen, was noch alles passieren könnte. Und da wir schon tief, weit fortgeschritten im zweiten Buch sind, spekuliere ich mit. Und wir können jetzt achronologisch die 7 Sachen durchgehen, die wir in unseren Rucksack gepackt haben für diese Rubrik. Und zwar der weiße Ring. Und da habe ich nämlich auch gedacht, bei Code wird gesagt, dass er einen beinernen Ring an der Hand hat, also aus Knochen. Knochen sind weiß. Mhm. Und hier ist auch was reingeschnitzt.
Ja, dass du meinst, es könnte von der Haptik ganz gut passen.
Ja, dass dieser weiße Ring, wo wir noch nicht wissen, was der bedeutet, aber dass Code, Quoth, nicht den Namen des Knochen kennt. Was auch zugegeben extrem gruselig wäre.
Ja, da haben wir noch gesagt, wie gruselig das wäre. Also
ja, aber hat er nicht auch noch einen aus Blut?
Ja, naja. Man möchte
sondern er hat,
von ihm
das
sein.
Ist dieser Ring von Stapes.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass er den von Stapes auch tragen würde am Ende. Weil ich denke, dass sich die Sache mit ihm, also der Mayor und Stapes stehen ja jetzt mehr oder weniger in seiner Schuld. Und ich könnte mir vorstellen, dass er den Ring irgendwann auch nutzen kann, als ich komme da durch, weil ich, ja genau, und dass er den aber dann behält. Das kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Also er hat jetzt eine relativ gute Position, weil er eben mächtige Leute und auch reiche Leute auf seiner Seite hat, ne? Er weiß auch selber, dass er den Elverin nicht direkt nach den Chandrian fragen kann. Wobei ich auch gedachte, Bruder, wenn du jetzt damit irgendeinen Schlüssel zu den Chandrian kriegst, dann stirbt der Mayor doch noch. Der stirbt einfach, bevor er ihm irgendwas erzählen kann. So nämlich. Anschlag. Genau, das war eine der 7 Sachen. Was hatten wir denn da noch?
Calanthes.
Ja. Windische Vögel. Ich meine, gut, man kann natürlich das Ganze als Foreshadowing nur sehen, dass quasi die Königsfamilie stirbt.
Daher der Name.
Spannend. Foreshadowing hätte ich natürlich auch gesehen bei der Leckless-Familie, dass der älteste Sohn sein Erbe nicht antritt.
Also jetzt mal kurz ein paar Infos zusammen in einen Topf geworfen. Die Königsfamilie von Winters ist die Calanthes-Familie.
Ja.
Und wir wissen, dass, oh Gott, wie heißt er denn jetzt noch gleich? Draco Malfoy.
Ambrose
ist irgendwie 12. in der Thronfolge.
Mhm.
Ich glaube nicht, dass Ambrose, der heißt ja Jackis. Mhm. Und ich glaube nicht, dass der, also der gehört nicht zur Calanthes-Familie, aber er ist direkt nah dran. Vielleicht ist es irgendwie Cousins, bla bla. Wenn man House of Dragon gesehen hat, dann weiß man, dass diese ganzen Familien auch immer so sehr nah beieinander sitzen.
Oh, und wir sind auch in den Königsmörder-Chroniken, fällt mir gerade nochmal dazu ein.
Ach so, ich dachte, das hast du gemeint mit Foreshadowing.
Ach so, nee, das habe ich nicht aufeinander bezogen. Weil das
deswegen habe ich gesagt, daher der Name.
Ach so.
Der Name der Königsmörder-Chronik.
Ich stimme dir einfach generell random zu.
Also, weil wir bisher von noch keinem anderen König aus irgendeinem anderen Königreich gehört haben.
Also, jein, wir haben nur die Könige aus den alten Geschichten noch irgendwie. Desperados und so. Aber Wind ist jetzt zu häufig aufgetreten. Und dass wir auf der guten Seite des Mayor stehen und der Mayor ja eigentlich nochmal da reinschaut, wie er rechtlich wieder an den Thron von Wind kommt.
Es hat noch eine symbolische Komponente, dass jetzt die Vögel, die auch gleichzeitig Calanthes heißen, hier nach und nach abnippeln, damit Everon leben kann.
Also da auf jeden Fall Shots feiert.
Ich finde aber, ich kann und möchte mir nicht vorstellen, dass diese Geschichte, die außerhalb der Universität stattfindet, viel mehr Wichtigkeit bekommt als die Universität selber.
Boah, es ist total schwierig, weil wir eben diese RFKs haben, womit wir halt viel überspringen.
Vielleicht ist das so ein bisschen, und leider kommen wir ja immer wieder auf Harry Potter zurück, aber dass der Showdown hinterher Hogwarts ist.
Ja.
Also die Universität, diese Tür, Bibliothek, das Unterding, irgendwo.
Aber wir haben auch Tür, Bibliothek bei den Lecklisses.
Ja, vielleicht sind die ja miteinander connected, das meinte ich ja. Vielleicht ist das Verschwindekabinett.
Ja, also das sehe ich auch ganz stark. Und wie gesagt, Leckless ist auch schon im ersten Buch, wurde das schon so eingeflochten. Übrigens, das meinte ich eben mit dem anderen Foreshadowing, dass da gesagt wird, der Sohn hat das Erbe nicht angetreten. Vielleicht haben das die anderen Kinder der Familie auch nicht gemacht, so wie Denner. So, ich weiche nicht von dieser Theorie weg. Weil, wir haben ja an vielen Stellen halt Stränge aufgemacht. Und ich finde es ja immer schön, wenn die sich dann irgendwie miteinander verknüpfen lassen. Und ich weiß auch nicht, also wir kriegen ja jetzt über die anderen Familien auch so ein bisschen was immer wieder mit, ne? So über diese Gossip-Sachen oder auch Denner, die halt so ein bisschen erzählte, hier, die sprechen ja dann noch über den Klatsch. Ich habe gehört, dass der Mayor auf wunderbare Weise von einer langen Krankheit genesen ist. Denner sagt, spöttisch schöner Klatsch, das weiß doch jeder. Es scheint als ein Gerücht. Also entweder es ist jetzt, weil er sich besser aussieht als sonst oder weil es ein Gerücht ist, was immer wieder auftaucht. Hier, und die Comtesse de Fer hat während einer Aufführung von Deonica ihre Unschuld verloren. Also, ne, da war der Sexbezug nochmal.
Ja.
Aber Deonica wird aber ja auch.
Aber das war ja nur ein Joke. Genannt.
Ja, aber ich frage mich halt, ob in solchen Sachen zwischendurch.
Comtesse de Fer muss öfters herhalten für einen Joke, weil Stapes hat auch gesagt, hättet ihr statt der Vögel nicht lieber den räudigen Köter von der Comtesse de Fer nehmen können?
Ach so, ja. Ja, aber weißt du, ich finde geil, wenn solche Leute nochmal auftauchen am Ende.
Wenn man die dann auch noch kennenlernt, ne?
Ja. Das ja, weißt du, das sind so, ich finde.
Gesehen haben wir sie aber auch. Die hat wissend gelächelt, als die mit ihrem neuen Typen. Das ist nämlich auch die Comtesse de Fer. Es ist immer dieselbe Person.
Die hat ihre Unschuld aber schon vor langer Zeit verloren. Ich glaube, also ich hoffe halt so ein bisschen, dass, wie gesagt, diese ganzen Stränge irgendwann halt zusammenlaufen. Ne? Das ist eigentlich, finde ich, am Ende von Büchern immer rewarding.
Wir haben jetzt noch eine letzte Sache im Rucksack. Ich habe sie zumindest eingepackt. Und zwar, was hat Stapes Caudicus gesagt? Es könnte natürlich,
Das wird nicht nochmal angesprochen beim Essen und so, ne?
Weil da wird keine Zeit gelassen für. Also der Mayor hat sofort die Rückschlüsse, beziehungsweise er braucht nicht mehr, um zu sagen, Caudicus muss festgenommen werden. Und wir haben die Unschuld von Stapes schon bewiesen. Das heißt, auf diese Info, das ist ein bisschen irrelevant in dem Moment, weil Quoth jetzt merkt, ich habe das missinterpretiert. Stapes steckt nicht mit Caudicus unter einer Decke.
Ja, aber warum war er dann da?
Die Sache ist die, was hat Caudicus für Infos erhalten, mit denen er jetzt geflohen ist? Und zwar Stapes, ich gehe mal davon aus, es ist so einfach, as simple as that. Stapes geht zu Caudicus hin und sagt, die Vögel sterben alle.
Vögel. Ja. So
ist da irgendwas im Futter? Und dann denkt sich Caudicus, warte mal.
Ja,
dieser Typ, der immer die Medizin abholt. Und jetzt verrecken die Vögel. Und der Mayor hat gesagt,
meine Medizin wird nicht genommen. Das weiß er zu dem Zeitpunkt
noch nicht.
Das ist der Abend vorher, ne?
Das weiß er noch nicht. Aber er testet das ja jetzt deswegen. Vielleicht schütten die meine Medizin in den Futterspender. Ich teste jetzt, ob everyone wirklich meine Medizin nimmt.
Wahrscheinlich ist das der Schluss. Also wahrscheinlich hat Stapes mit ihm über die Vögel gesprochen und dann hat er quasi das Mittel ausgetauscht, um zu gucken, ob Everin es wirklich nimmt.
Aber pass auf, da steckt ja, also wir wissen ja noch gar nicht, was ist das Motiv von Caudicus. Und wenn Caudicus jetzt zu irgendeiner Gruppe gehört oder so und der denen jetzt was berichtet und sagen wir denen, der berichtet denen jetzt nicht nur, der Mayor ist dahinter gekommen und hat Vögel benutzt und bla bla bla, sondern er sagt, da ist so ein Junge.
So ein Rothaariger mit sehr ebenmäßiger Haut.
Der ist plötzlich aufgetaucht und kurz danach fliegt es alles auf und dem Mayor geht's besser.
Von Frauen versteht er zwar nichts, aber...
Also... Das ist das Riskante. Und deswegen hätte Quoth nochmal nachfragen sollen, Stapes, habt ihr ihm gegenüber irgendwas von mir erwähnt?
Es kann natürlich sein, dass das noch kommt.
Ja.
Wobei, wenn du es nicht weißt, dann weiß ich es natürlich auch nicht. Oder dass es halt nachher als Auflösung tatsächlich irgendwann kommt. Im Sinne von, und das hatten wir übrigens an der Stelle.
Könnte ich mir nämlich vorstellen. Könnte mir vorstellen, dass irgendwas passiert und dann hinterher rauskommt. Also, woher weißt du das? Das hat mir...
Damals Stapes und...
Caudicus hat mir das erzählt damals. Und der hat das von Stapes. Irgendwie so. Aber vielleicht doch nicht.
Ja, ja.
Vielleicht ist es as simple as that, dass die halt nur über die Vögel gesprochen haben. Und Caudicus dachte, fuck, irgendwas stimmt hier nicht.
Ich weiß halt auch nicht, ob das daran liegt, wie das Buch aufgebaut ist, weil es natürlich um so Kleinigkeiten auch geht und Patrick gerne so Rückbezüge macht. Oder weil wir es halt jetzt auch für den Podcast lesen und da so viel reinlesen. Ne? Also tatsächlich könnte ja auch sein, dass mit der Diebeslampe das jetzt abgegolten ist. Aber ich glaube ja immer noch fest daran, dass die
Ich wollte gerade noch einwerfen, Stapes hatte den direkten Befehl, dass er nicht darüber sprechen darf, was Quoth, dass Quoth so oft bei Everyone ist. Das heißt, das würde er wahrscheinlich nicht erzählen.
Ja, fair.
Sondern nur über die Vögel. Aber Caudicus kann ja trotzdem seine eigenen Rückschlüsse ziehen.
Ja, und Caudicus hat den ja auch gesehen und kennt den, weißt du?
Ja.
Und dass er im Zweifel sagt, der scheint sich auch mit den Zutaten hier zu gut auszukennen und so. Das ist ja auch durch die Interaktion mit Quoth im Zweifel klar geworden.
Ja, spannend. Wenn ihr dazu irgendwelche Meinungen habt, ihr Fantasy-Füchse da draußen, dann kommentiert ihr doch gerne.
Yes.
Und schreibt Nachrichten, aber bitte keinen Spoiler.
Genau, nur alles, was zukunftsgerichtet 7 Sache ist.
Alles, was Canon ist.
LZ7 ist.
Dürft ihr nicht. Alles, was sie noch im Buch erfahren könnte, komplett umschiffen oder klug verpacken, sage ich mal. Gut, aber dann sagen wir doch mal, wo wir nächste Woche weitermachen.
Yes!
Nächste Folge nehmen wir Kapitel 65 und 66 unter die Lupe. Das sind die Seiten 627 bis 636 in der deutschen Hardcover-Ausgabe des Klettkotter Verlags.
Wer uns unterstützen möchte, wirft uns am besten 5 Sterne in den Hut, abonniert den Podcast und teilt ihn mit allen Fantasy-Füchsen da draußen. Kommentiert dazu doch auf Spotify oder unserem Instagram-Kanal Königsmörder-Podcast mit den Ös als Oes. Unser heutiges Zauberwort, giddy up!
Oder spendiert uns doch ein Tässchen Kaffee bei Kofi. Die Musik ist von Christoph Stöber und weitere Infos erhaltet ihr auch noch in unseren Shownotes. Nathalie, sieh mal, es ist eine mondlose Nacht. Machen wir lieber Schluss.
Dreierlei fürchtet die wichtigtuerische Wache. Ungehobeltes mit der Tür ins Haus fallen.
Ja.
Schlüpfriges Eindringen durchs Hintertor. Mhm. Und dasselbe wie ein guter ITler. Zu viele offene Fenster. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.